HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Der Nairobi-Nationalpark ist das weltweit einzige Schutzgebiet am Rande einer Großstadt.
Wirtschaftsentwicklung scheint in Kenia wichtiger als Naturschutz zu sein. Die Gebiete, die wir Schutzgebiete nennen, sind gar nicht wirklich geschützt.
And she's one of my favorite leading DJs in Nairobi right now. Coco M! Nairobi, let's dance!
Was sich verändert hat, ist, dass auf den angestammten Wanderrouten der Tiere neue Siedlungen entstanden sind. Die wurden zum Schutz eingezäunt. Das wiederum engt die Tiere ein und führt vermehrt zu Konflikten.
Im letzten August hatte ich noch 200 Kühe. Heute sind es gerade noch 62. Die meisten sind verdurstet, einige wurden von Löwen gerissen.
In letzter Zeit gibt es immer mehr moderne Einkaufszentren, aber kaum neue Schulen oder Einrichtungen für Kinder. Es wird viel mehr in Shopping-Malls investiert als in Krankenhäuser, Wohnungen oder Schulen.
Obwohl in Kenia viele Menschen mit einem geringen Einkommen zurechtkommen müssen, sind Handys auch in den Slums weit verbreitet. M-Pesa gibt es einfach überall. Es hat mein Leben sehr viel leichter gemacht, weil es so bequem ist. Der große Unterschied zwischen Kenia und ganz Afrika und dem Rest der Welt ist, hier kam der Mobilfunk zuerst.
Heute sind wir unterwegs in Kenia. Dort wächst die Bevölkerung jährlich um mehr als 1 Million Menschen. Mit ihnen vergrößern sich auch die Flächen in der Landwirtschaft und natürlich auch die Siedlungen und Straßen. Und schon jetzt ist der Druck auf die Reservate und Naturparks richtig groß. Elefanten beanspruchen ebenfalls ausgedehnte Gebiete und vor allem brauchen sie viel Pflanzennahrung. Das passt kenianischen Bauern natürlich nicht. Sie fürchten um ihre Äcker und um ihre Ernten. Diese Konflikte zwischen den Bedürfnissen von Mensch und Tierwelt werden sich auch weiter verschärfen. Sind Umsiedlungsprogramme von Wild erfolgreich zur Rettung dieser einzigartigen Fauna? Auch die Wilderei war in den vergangenen Jahren und ist immer noch ein Problem für das Ansehen der zuständigen Behörde. Gleichzeitig wirbt Kenia um Touristen mit eben jener Tierwelt. Ihre Zahl ist rasant gestiegen und soll es nach dem Willen der Regierung auch weiter tun. Sie kommen aus aller Welt, um Löwen, Elefanten, Nashörner und Giraffen in freier Wildbahn zu sehen. Aber wie lange wird dieses Schauspiel so oder so noch zu sehen sein? In der Hauptstadt Nairobi gibt es ganz andere Probleme. In ihr leben 4 Millionen Einwohner und sie ist wie das Land zerrissen zwischen Armut und Wohlstand. In den Slums der Großstadt leben die Menschen so dicht beieinander wie fast nirgends sonst auf der Welt. Der liebste Aufreger aber ist der Verkehr in der Stadt, das tägliche Chaos. Viele benutzen die Matatus, die Minibusse. Und wer die Stadt zur falschen Zeit durchquert mit eben diesen Matatus, der braucht Stunden. Aber was passiert eigentlich, wenn man die Minibusse verbietet? Das hat Linda Staude erlebt.
Nairobi ist die ostafrikanische Hauptstadt des Verkehrschaos. Um das zu überstehen, brauche ich vor einem Termin in der Innenstadt für gewöhnlich 1 Liter Baldrian oder besser eine Packung Valium 10. Ganz links parken die Autos dicht an dicht. Die zweite Reihe blockieren die Matatus, Kenias berüchtigte Minibusse, die Passagiere abkippen oder aufsammeln. Und auf der sogenannten Überholspur steht auch alles im Stau stundenlang. Wir brauchen wieder Ordnung in Nairobis Innenstadt, sagt der Gouverneur. Brillante Idee. Die Umsetzung ist leider weniger brillant. Ein Verbot für alle öffentlichen Verkehrsmittel. Als gemeine Westeuropäerin verschlägt es mir da glatt die Sprache. Überall sonst auf der Welt sollen die Privatautos raus aus den Innenstädten. Nur in Nairobi verbieten die Politiker Busse. Nairobi wird zur Stadt der Reichen. Mit ihren Autos wettern die 70% der Nairobians, die normalerweise Matatus fahren. Und die einfachen Leute haben keine Transportmöglichkeit. Doch zu Fuß kann nur gut für sie sein, meint der Gouverneur. So viele Leute gehen nicht ins Fitnessstudio. Das ist ein gutes Training, riet Mike Sonko seinem Wahlvolk. Das hat reichlich trainiert auf dem Weg zur Arbeit. Einmal quer durch die Innenstadt macht Runde 6 Kilometer.
2 hours? You cannot even walk fast, because the place was jammed with people walking.
2 Stunden Fußmarsch. Man konnte nicht mal schnell gehen, weil alles verstopft war mit Fußgängern. Selbst für die alteingesessenen Nairobians ist das eine ganz neue Erfahrung. Die Verkehrspolizei regelt Fußgängerstaus.
Today some of these foot bridges are about to collapse because of the load.
Die Fußgängerbrücken waren kurz vor dem Einsturz unter der Last der vielen Leute, schimpft Nairobis Senator Johnson Sakaja. Darunter auf den Straßen ging natürlich auch nichts mehr. Hier ist kein Platz für unsere Fahrzeuge, ereifern sich die Busfahrer an den improvisierten Endhaltestellen rund um das Zentrum. Ein paar hundert Matatus, die mitten auf der Straße halten und tausende Passagiere rauswerfen müssen, tragen überraschenderweise nicht zum störungsfreien Verkehrsfluss bei.
This was part of measures to decongest the city center.
Das ist alles dazu gedacht, die verstopfte Innenstadt zu entlasten, so der Gouverneur. Tja, das war ja wohl mal nichts. Brauche ich mit den üblichen Staus eine knappe Stunde ins Zentrum, sind es mit Sonkos Entlastungsmaßnahmen 4.
I think it's a very disorderly way of creating order.
Das ist eine sehr unkontrollierte Art, Ordnung zu schaffen, sagte der Abgeordnete Kimani Ichungwa kopfschüttelnd. Kann man wohl sagen. Kein Wunder, dass der ganze Spuk nur einen einzigen Tag gedauert hat, bis das endgültige Matatu-Verbot wieder aufgehoben wurde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich eines Tages mal über das normale Verkehrschaos in Nairobi freuen würde. Wieder was gelernt, genau wie der Gouverneur.
It also became clear that it is necessary to have contingent measures before enforcement of such key decisions.
Es ist klar geworden, so Mike Sonko ziemlich kleinlaut, dass man vor der Umsetzung solche wichtige Entscheidungen Vorsorgemaßnahmen treffen muss. Erst denken, dann handeln. Dieses geradezu revolutionäre Konzept in Kenias Politik lässt hoffen. Bis zum nächsten Schildbürgerstreich.
Eine unkontrollierte Art, Ordnung zu schaffen, die Abschaffung der Matatu für einen Tag. Linda Staudi, ihr Berichtsgebiet umfasst Ost- und Zentralafrika und wir erreichen Sie live in Nairobi. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ist das typisch kenianischer Stil, unkontrolliert Ordnung schaffen zu wollen, was, wie wir gerade eben von Ihnen gehört haben, voll nach hinten losgehen muss?
Ja, man kann leider sagen, dass diese Maßnahme kein Einzelfall war. Also mir sind hier schon einige Absurditäten über den Weg gelaufen, wo man denkt, naja, also erst denken, dann handeln, das sollte eigentlich irgendwie das Mittel der Politik sein, ist es aber eben oft nicht.
Ein Mann in Ihrem Beitrag hat gewettert, Nairobi wird zur Stadt der Reichen mit ihren Autos. Können Sie das bestätigen?
Es ist schon so, dass die Kenianer natürlich total gerne ein Auto hätten. Die sind unglaublich teuer hier in Kenia. Das heißt, zurzeit haben, wenn man auf den Kopf der, pro Kopf der Bevölkerung schaut, natürlich noch recht weniger Kenianer ein eigenes Fahrzeug, weil es eben sehr teuer ist. Also im Vergleich zu Deutschland ist das fast überhaupt nicht messbar. Aber man muss eben auch wissen, dass die Straßen Nairobis mal in der Kolonialzeit gebaut worden sind und die Stadtplanung eben immer noch aus dieser Zeit stammt. Und da sind selbst ja, die eigentlich gar nicht so vielen Autos zu viel.
Also Holperstrecken vermutlich oder so. Wie muss man sich das vorstellen? Loch an Loch irgendwie und halten tut es doch.
Ja, auch das. Also ich meine, wir haben natürlich inzwischen ein paar neue Straßen, die die Chinesen gebaut haben, Umgehungsstraßen, um das Stadtzentrum wenigstens von den LKWs zu entlasten, die alle von Mombasa ins Landesinnere, also von der Hafenstadt ins Landesinnere fahren müssen. Aber ja, die kleineren Straßen sind extrem vernachlässigt und ja, nachts fahren hier ist kein reines Vergnügen, weil man die Schlaglöcher halt eben erst in allerletzter Sekunde erkennen kann.
Auf die Chinesen kommen wir später in der Sendung noch zu sprechen. Die Stadt ist eine Stadt der Gegensätze. Die armen Ghettos liegen nur 1 Kilometer von den Gegenden entfernt, in denen man die Upper Class bei Soja Latte oder was auch sonst trifft. Ist diese Stadt eine sichere Stadt?
Nein, ihr Spitzname ist nicht umsonst Nairobbery. Und das ist abgeleitet von dem englischen Begriff Robbery, also Raub. Und wir haben auch ein gewaltiges Problem mit Kriminalität in Nairobi. Deswegen werden hier auch Sicherheitsmaßnahmen unheimlich groß geschrieben. Also sie finden gerade in den reicheren Gegenden, aber auch in den Mittelklasse-Gegenden kein Grundstück, was nicht eingezäunt ist, was nicht Wächter vor dem Eingang stehen hat. Einfach weil man damit rechnen muss, ausgeraubt zu werden, obwohl man muss zur Ehrenrettung Nairobis sagen, es ist in den letzten Jahren besser geworden. Also es ist nicht mehr so viel Kriminalität auf der Straße, wie das mal der Fall war. Aber in eigenen Gegenden muss man halt eben immer noch extrem vorsichtig sein.
Aber es gibt sie. In Kenia gibt es ja nach offizieller Zählung, habe ich gelesen, 42 Ethnien. Jede spricht neben den beiden Amtssprachen Englisch und Kiswahili ihr eigenes Idiom, lebt also nach eigenen Traditionen und kämpft auch für die eigenen Interessen. Könnte man sagen, dass diese unterschiedlichen Ethnien vor allem bei Kenias Jugend in Nairobi zusammenkommen und sich die Unterschiede möglicherweise sogar verwischen oder bleiben die stets bestehen?
Also es ist nicht so sehr eine Frage des Alters, sondern eine Frage der großen Städte, weil das ist halt wirklich so ein Schmelztopf von allen Ethnien, weil die Menschen von den ländlichen Regionen in die großen Städte kommen. Und da steht natürlich an allererster Stelle Nairobi. Sie haben es schon gesagt, 4 Millionen Einwohner, die kommen eben aus allen Teilen des Landes. Und das verwischt sich dann schon, weil eben auch die Traditionen auf den Dörfern, die da noch sehr, sehr groß geschrieben werden, einfach weniger werden. Es wird immer wieder dann interessant und die Konflikte zwischen den Ethnien brechen aus, immer wenn Wahljahr ist, weil es da wirklich auch konkret um Wahlen nach Volkszugehörigkeit geht. Also hier wird weniger auf die Themen geguckt, wenn gewählt wird, sondern es wird auf wo kommen sie denn her geguckt. Und das hat auch was damit zu tun, dass man hier halt seiner Gefolgschaft dann eben auch ja kleine Bonbönchen zukommen lässt, bis runter zu Jobs in der Regierung, in Regierungs-, in Ministerien zum Beispiel, die dann eben nur Angehörige der eigenen Volksgruppe bekommen und andere nicht. Und das macht natürlich dann Probleme und führt eben zu Konflikten, die dann auch gewalttätig auf der Straße ausgetragen werden.
Am einflussreichsten ist die Gruppe der Kikuyu, mit einem Viertel der Bevölkerung die größte Gruppe. Sie stellt auch den Präsidenten Kenyatta und andere politische Führer. Kenyatta ist seit 2013 an der Macht. Wie korrupt ist seine Regierung?
Kenia hatte immer schon ein Problem mit Korruption und zwar über die Jahrzehnte, also selbst als es noch gar keine freien Wahlen und mehrere Parteien gab, hat es Korruption gegeben und das betrifft nicht nur die Regierung, sondern es zieht sich wirklich durch bis runter in die kleinen Beamtenstellen, würden wir sagen, und da hat die schlechtesten Ruf zum Beispiel die Verkehrspolizei, also wenn sie irgendwo angehalten werden, dann geben sie ein bisschen, wie man das hier nennt, Kitokidogo und dann ist das Ticket auf einmal kein Ticket mehr. Was Uhuru Kenyatta getan hat in den letzten Jahren, und er war zu diesem Zweck eigentlich auch gewählt worden, weil als Sohn des ersten Präsidenten des Landes ist er natürlich selber sehr, sehr reich. Man hat ihm unterstellt, okay, der Mann hat genug Geld, der braucht nichts zu klauen. Und er hat tatsächlich in seiner Amtszeit eine Antikorruptionskommission eingerichtet und eben versucht, Korruptionsfälle aufzudecken. Und das führt in letzter Zeit eben dazu, dass ununterbrochen Skandale veröffentlicht werden. Also ich glaube nicht, dass die Regierung korrupter ist als die davor, aber man weiß mehr.
Kitokitogu, schönes Wort. Wie viele Frauen ein Mann in Kenia besitzt, ist leicht an der Anzahl der Häuser zu erkennen, habe ich heute gelernt. Jede Frau ein Haus. So beschreibt es zumindest John Mbiti in seinem 1961 erschienenen Roman Der verlorene Schwanz.
Vor vielen, vielen Jahren lebte ein Mann mit Namen Moko. Er hatte 6 Frauen, aber keine von ihnen gebar ihm ein Kind. Moko besaß einen großen Reichtum an Rindern, Schafen und Ziegen. Aber was er sich mehr als alles andere wünschte, war ein Erbe für seinen Besitz. Mokos Gehöft war sehr stattlich und bestand aus vielen Häusern. Dazu gehörten 6 Frauenhäuser, denn jede von seinen 6 Frauen hatte ihr eigenes Haus. Das entsprach der Stammessitte, die den Ehemann verpflichtet, jeder Frau, die er heiratet, ein gesondertes Haus zu errichten. Es waren Rundhütten mit einer Tür, die zum Mittelpunkt der Siedlung hinausging. Inmitten von Mokos Siedlung stand ein gewaltiger Baum, unter dem er ein Feuer zu machen pflegte, um dort im Kreise seiner Freunde zu sitzen. Sie erzählten sich Geschichten und tauschten Neuigkeiten aus. Dort fanden sich auch die jungen Männer und die Knaben aus der Nachbarschaft ein, um den alten Geschichten zu lauschen und in die Bräuche des Stammes eingeführt zu werden. Diese Belehrungen erstreckten sich auch auf die Jagd und den Kampf, auf die Geschichte ihres Stammes, auf die Jahreszeiten mit ihren wechselnden Aufgaben, wie etwa das Sammeln des wilden Honigs, auch auf die vielerlei Beziehungen zwischen den verschiedenen Altersstufen und die Beziehungen zum anderen Geschlecht. Für Moko waren diese Zusammenkünfte indessen eine Qual. Wenn die anderen Männer seines Alters an diesem Ort ihre Söhne belehrten, so hatte er niemanden, dem er seine Erfahrungen weitergeben konnte. Moko war gesprächig, aber sobald die Unterweisung der Jugend begann, verstummte er und hörte nur zu. Selten warf er ein Wort ein. From Jamaica to Kenya, said I need me a wafula. Wagwan, sasa, tuiko na msichana moja mrembo kabisa kutoka Jamaica na kutafuta wewe wafula, si ujitokeze. Wafula, wafula, wafula.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur mit Musik aus Kenia. Wafula von Allen und Churchill heißt dieser Titel. Das musste mal eben sein, bevor wir genug Groove haben, uns aufzumachen ins zentrale Hochland von Kenia auf eine Avocado-Farm. In dieser Region sind die Bedingungen für Avocados ideal, weil es dort nämlich viel regnet. Und Kenia ist mittlerweile der größte Avocado-Exporteur des Kontinents. Antje Diekans nimmt uns mit.
Peter Kariuki führt durch seine Avocado-Farm im zentralen Hochland von Kenia. Alles ist grün. Die Regenzeit in diesem Jahr ist üppig ausgefallen und damit auch die Ernte. Wir haben ca. 2000 Früchte pro Baum bekommen. Wie viele das insgesamt waren? Nimm das mit 200 Bäumen mal, dann weißt du es. 400.000 Avocados, also insgesamt. Auch wenn der Verkaufspreis nur bei umgerechnet etwa 10 Cent liegt, hat Peter Kariuki doch gut verdient. Zweimal im Jahr kann er ernten, immer nach der Regenzeit. Künstliche Bewässerung braucht er nicht, auch keine Pflanzenschutzmittel. Er war der erste Kleinbauer in der Nachbarschaft, der Avocado-Bäume gepflanzt hat. Viele Leute hatten keine Ahnung von Avocados, aber jetzt ist die Nachfrage gestiegen. Wir können sie nicht mal decken. In einer Halle nahe am Flughafen in der Hauptstadt Nairobi rollen Avocados aufs Fließband. Hier werden sie sortiert, verpackt und dann auf den Weg Richtung Europa geschickt. Kenia hat Südafrika als größter Avocado-Exporteur vom Kontinent abgelöst. Händlerin Lucy Nyeri ist trotzdem nicht in Feierlaune. Sie sieht das Verhältnis von Angebot und Nachfrage etwas anders als der Farmer. Es war eine lange Saison, ja, aber die Verkäufe sind nicht sehr gut gelaufen. Wir haben zwar ausreichend Avocados in sehr guter Qualität bekommen, aber der Markt war weltweit gedeckt und darum waren die Preise nicht besonders hoch. So ist das Geschäft eben. Trotzdem satteln immer mehr Kleinbauern in Kenia um. Statt Kaffee oder Tee anzubauen, pflanzen sie Avocado-Bäume. Farmer Simon Kimani hofft, dass er sich sein Leben so leichter macht.
With coffee, there is a lot of work.
Kaffee macht viel Arbeit, meint er. Mit Avocados ist es einfacher. Du hast mehr Geld und weniger Mühe.
To have more money, less labor.
Das Avocado-Geschäft in Kenia ist im Aufwind. Auch Peter Kariuki will davon noch mehr profitieren und darum mehr Bäume pflanzen. 500 statt 200.
I want to have about 500 trees, because I have got only 200 at this time.
Wenn die Verkaufspreise so bleiben und die Regenzeiten mitspielen, könnte er dann umgerechnet 200.000 Euro im Jahr umsetzen und wäre ein reicher Mann.
Wenn die Regenzeiten mitspielen, sagt der Avocado-Bauer. Ein Großteil der Früchte ist nämlich für den Export bestimmt. Ein Viertel der Nahrungsmittel muss importiert werden. 80% der Menschen leben in Kenia von der Landwirtschaft und der typische kenianische Bauer besitzt aber nur etwa ein halbes Hektar Land. Linda Staude ist unsere Korrespondentin in Nairobi. Frau Staude, können die kenianischen Kleinbauern einen Großteil der 48 Millionen Kenianer eigentlich ernähren?
Theoretisch können sie das schon. Das hat zwei Probleme. Das erste ist natürlich das Klima und der Klimawandel. Wir haben hier immer häufiger in kürzeren Abständen schwere Dürren. Und das bedeutet natürlich auch, dass dann die Ernte ausfällt. Das beliebteste Getreide hier ist Mais. Und Mais ist halt besonders empfindlich, wenn es um mangelnden Regen geht. Und das bedeutet eben, wenn die Regenzeit auch nur zu spät kommt und die Maispflanzen sind bereits gesetzt, dass sie dann eingehen und dass dann nicht genügend Nahrungsmittel da sind. Das zweite große Problem, das Kenia hat, ist ja eigentlich die Logistik, weil natürlich die Straßen oft in den ländlichen Gebieten in einem grauenvollen Zustand sind, weil auch daran nichts getan wird und weil die gesamte Verteilung der Transport nicht richtig funktioniert, haben wir in der letzten Dürrezeit tatsächlich Gegenden in Kenia gehabt, wo die Menschen buchstäblich verhungert sind. Und ich meine, das ist in einem Land, was eigentlich relativ reich ist hier in Kenia, für ein totaler Skandal.
Die Landwirtschaft ist extensiver, nicht intensiver geworden. Riesige, brachliegende Flächen wurden zu Agrarland gemacht in den vergangenen Jahren. Und viele Landwirte sind, wir haben es gesagt, auch natürlich abhängig vom Wetter, weil die allerwenigsten Betriebe auch bewässert werden. Das hört sich nicht unbedingt nach einer effizienten Landwirtschaft an. Wie würden Sie den Zustand beschreiben?
Ja, ich meine, das ist natürlich ein traditionelles Geschäft, die Landwirtschaft hier. Das heißt also, das sind Ländereien, die im Familienbesitz sind. Das Erbrecht in Kenia sieht vor, dass Land auf alle Söhne aufgeteilt werden müssen. Und weil natürlich viele Söhne gewünscht sind, werden die Landstücke immer kleiner. Und das bedeutet eben auch, dass der Ertrag oft nicht mehr ausreicht, um überhaupt noch eine Familie zu ernähren, geschweige denn auch noch Teile der Ernte zu verkaufen. Das ist das eine Problem. Es gibt ohne Ende Initiativen für eine bessere Bewässerung, für Wasserspeicherung, wenn eine Regenzeit denn mal kommt, zu sorgen. Aber das ist bisher alles mehr oder weniger den NGOs, den Nichtregierungsorganisationen überlassen worden. Die Regierung macht sich's da leicht, weil sie dachte, ach, das gibt ja genug NGOs, die das tun können. Also brauchen wir uns darum nicht zu kümmern. Und das ist dann sehr, sehr ineffektiv.
Die verlagern also das Problem. Ein weiteres Problem, die Bevölkerung wächst jährlich um mehr als 1 Million Menschen allein in Kenia. Die durchschnittliche Geburtenrate in Afrika, das habe ich einem Feature von Ihnen entnommen, liegt bei 4,7 Kindern, höher als überall sonst auf der Welt. Das heißt, Mutter sein ist ein Muss für afrikanische Frauen. Wie sehr ist Armut ein Grund für diese Entwicklung?
Es ist ein Grund für die Entwicklung und das gilt vor allen Dingen für die ländlichen Regionen, wo eben die Traditionen auch noch sehr wichtig sind. Und das gesamte soziale Sicherungssystem in vielen afrikanischen Ländern, auch in Kenia, beruht eben darauf, dass sich eines Tages die Kinder um die Eltern kümmern müssen. Und dafür brauchen sie natürlich erstmal Kinder, vor allen Dingen, wenn sie arm sind und die Kinder auch kein großes Einkommen zu erwarten haben, brauchen sie eben mehr Kinder. Dass das eine Milchmädchenrechnung ist, das ist unglaublich schwer zu vermitteln, weil eben an den Traditionen festgehalten werden. Aber es ist auch nur ein Aspekt von all diesen Gründen, die es für eine starke Bevölkerungsentwicklung gibt. Das ist natürlich auch ein Problem. Zugang zu Verhütungsmitteln, Aufklärung, all solche Sachen spielen da auch eine Rolle. Und da kann man sagen, dass Kenia eigentlich in der ganzen Region vorbildlich ist. Also die haben es wirklich geschafft, mit diversen Maßnahmen die Geburtenrate nach unten zu drücken.
Und ist denn das Thema Verhütung ein Thema, das offen diskutiert wird in Kenia?
Also man redet hier eigentlich nicht sehr über Sex, wenn es um praktische Dinge geht. Also man hat hier zwar Talkshows, wo irgendwie die intimsten Details auch auf dem Sender ausgepackt werden, aber solche Geschichten, die finden dann eher hinter verschlossenen Türen statt. Und es ist eben auch so, dass zum Beispiel Aufklärung von Eltern für die Kinder oder selbst in der Schule Sexualkundeunterricht im Prinzip nicht stattfindet. Also ein weiteres Problem ist einfach, dass die Informationen oft nicht da sind, wie man überhaupt Schwangerschaften verhütet. Aber der wichtigste Aspekt ist wirklich die Tradition. Ja, Mutter sein ist ein Muss. Und selbst die Frauen selber sagen, natürlich will ich 1, 2, 3, 4 Kinder, weil das einfach so sein muss.
Und eine Ein-Kind-Politik wie in China ist vermutlich nicht nur keine Option, sondern geht gar nicht wahrscheinlich.
Das geht überhaupt nicht. Also das können sie ja auch gar nicht durchsetzen. Ich meine, ganz davon abgesehen, dass sie in China ja auch nicht sehr erfolgreich war. Aber in Afrika den Leuten auf einmal zu sagen, von heute auf morgen, ihr dürft nur noch ein Kind haben, da haben sie vermutlich eine Revolution, die aus vielen anderen Gründen nicht stattfindet.
Das ist ein kulturelles Problem, nehme ich einfach mal an, so wie Sie es gerade dargestellt haben. Die wachsende Bevölkerung braucht natürlich nicht nur Wasser und Nahrung, sondern eben auch Arbeit und Einkommen. Wie stehen da die Chancen in Kenia? Wirtschaftlich soll dieses Land ja ganz gut dastehen, haben Sie uns gerade eben schon erzählt, unter allen Ländern in Ostafrika.
Ja, das Problem ist natürlich trotzdem, Sie haben es vorhin schon genannt, die Zahl 80% der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft. Und es gibt auch noch jede Menge Viehzüchter, die also wirklich viehzüchtende Nomaden sind, also die auch nicht normale klassische Jobs in unserem Verständnis haben. Das heißt, sie haben eine, selbst wenn man die abzieht, eine relativ hohe Arbeitslosenquote in Kenia. Es ist immer noch nicht gelungen, zum Beispiel Direktinvestoren in das Land zu locken, dass die dann mehr Arbeitsplätze schaffen würden. Also das wächst unendlich langsam und sie haben unheimlich viele Universitätsabsolventen, die teure Schulgebühren bezahlen müssen, einmal für die Schule und dann später auch für die Universität, die dann da sitzen, super Abschluss gemacht haben, aber keinen Job finden. Und solange es nicht funktioniert, und das ist jetzt dann auch mal ein bisschen meine persönliche Meinung, einfach von dieser Idee, dass Afrika immer Hilfe und Entwicklungshilfe und was nicht alles braucht, statt tatsächlich mal als Partner wahrgenommen zu werden, wo investiert wird, wo auch Unternehmen aufgebaut werden, kommt man aus der Falle nicht so schnell raus.
Die 6 Frauen von Moko, die haben keine Kinder. Warum nicht? Das hören wir nochmal von der oder in der Erzählung von John Mbiti.
Die 6 Frauen von Moko waren alle in der gleichen misslichen Lage, denn keine von ihnen hatte ein Kind und keine kannte die Ursache. Eines Tages versammelten sie sich indessen im Hause der ältesten Frau, um zusammen mit ihrem Mann über einen Ausweg aus ihren Schwierigkeiten zu beraten. Sie kamen überein, den Medizinmann zu holen, damit er jede Frau prüfe und den Grund ihrer offensichtlichen Unfruchtbarkeit finde. Der Medizinmann war alt. Er hatte ein runzeliges, bärtiges Gesicht und es sah aus, als würde sein Kinn die dünne Haut durchstoßen. Als er zu Mokos Wohnsitz kam, begleitete ihn sein Enkel, der ihm seine Amulette nachtrug. Der hübsche Junge sollte einmal die Kräfte der Weissagung erben. Einer der Söhne des Medizinmannes war bereits ein Fachmann bei der Entlarvung von Angeklagten, die des Diebstahls und Raubs verdächtig waren. Die Amulette befanden sich in bräunlich schimmernden Kalebassen. Es waren 4 an der Zahl, und jedes besaß eine andere Art von magischer Kraft. Dem Medizinmann wurden sogleich nach seiner Ankunft die Klagen der Frauen vorgetragen. »Oh, das ist ein sehr einfacher Fall«, meinte er und grinste vergnügt. Er wandte sich an alle 6 Frauen und befahl ihnen, in den Wald zu gehen und dort 7 Stücke Holz abzuschlagen. Jede der Frauen sollte dann ihre 7 Holzstücke nach Hause tragen.
Das Naheliegende wäre natürlich anzunehmen, dass Moko impotent ist, aber der Medizinmann ist sicher, dass sich unter den 6 Frauen eine Hexe befindet, die die anderen verhext habe, sodass sie keine Kinder bekommen können. Später hören wir, wie die Geschichte weitergeht. Der Tag in HR2 Kultur heute in Kenia. Wir besuchen jetzt einen Mann, der verwaisten Jungschimpansen eine neue Heimat gibt. Ohne ihn könnten sie nicht überleben. Ihre Eltern sind der Schimpansenjagd zum Opfer gefallen, Christopher Unger berichtet.
Joseph Mayo steht vor dem Elektrozaun und ruft seine Schimpansen. Die Tiere kennen ihn gut und schon nach kurzer Zeit klettert eines träge aus dem Gebüsch. Poco ist eines der ältesten Männchen hier. Er ist 38 und er war auch einer der ersten, die damals hergekommen sind. Joseph Mayo und Poco kennen sich seit dem ersten Tag. Seit vor über 20 Jahren dieses Reservat für Schimpansen in Kenia eingerichtet wurde. Über die Jahre haben die beiden eine Beziehung aufgebaut. Er ist mein Freund. Poco ist ein toller Schimpanse und er kennt mich gut, weil ich jeden Tag hier bin und mit ihm arbeite. Und er kriegt natürlich auch immer Futter von mir. Er ist ein guter. Insgesamt leben 35 Schimpansen hier im Olpejeta-Reservat in Kenia. Sie sind aus schrecklichen Zuständen in der ganzen Welt gerettet worden. Als Waisen, nachdem ihre Eltern von Wilderern getötet worden sind, oder als Haustiere, die in zu kleinen Käfigen leben mussten, so wie Poco. Poco wurde unter ganz schlechten Bedingungen gehalten. Er hat 9 Jahre lang in einem kleinen Käfig in Burundi gelebt. Als er hierher kam, konnte er nur aufrecht gehen, nicht auf allen Vieren, wie Schimpansen das normalerweise tun. Jetzt leben sie hier in 2 Horden auf einer Fläche von etwa 1 Quadratkilometer. Da können sie stundenlang wandern, in Bäumen schlafen und einfach Affen sein. Einmal am Tag ist Fütterung. Süßkartoffeln, Bananen und Orangen.
Somebody is coming with bananas and oranges.
Die Schimpansen springen aufgeregt umher, während Joseph einem nach dem anderen seine Ration durch den Zaun zuwirft.
Yeah, all these they have names.
Sie haben alle Namen.
It's called Z, Mary, Oscar, Saidia, Edward.
Und da sind noch zwei in einem kleinen Gehege. Der Ausbrecher Ali, das ist der Schlauste. Er weiß, wie man den Elektrozaun kurzschließen kann. Und dann klettert er über den Zaun. Hat ein Affe diesen Trick einmal gelernt, bringt er ihn den anderen bei. Schimpansen sind sehr schlau. Wie Saidia. Sie kam als verwaistes Affenbaby hierher und hat immer noch Angst, nicht genug zu essen zu kriegen. Joseph muss grinsen. Saidia, das heißt übersetzt Hilfe. Natürlich kriegt sie eine Extrabanane. Die Schimpansen brauchen ihn. Sie werden bei ihm bleiben, solange sie leben. Wenn wir die Schimpansen wieder dorthin bringen würden, wo sie eigentlich herkommen, würde man wieder Jagd auf sie machen. Die Wilderer könnten sie leicht töten, denn unsere Affen wissen gar nicht, wie man sich im Busch verhalten muss. Für sie ist es hier ein besseres Leben. Ein Ende des Reservats ist deshalb nicht in Sicht. Im Gegenteil. Immer noch kommen neue Affen. Erst letztes Jahr ein ganz junges Tier. Joseph Mayo wird noch lange für seine Schimpansen da sein.
Der Affenpapa von Kenia, Joseph Mayo. Auch anderen Tieren geht es in Kenia an den Kragen. Mit dem illegalen Wildtierhandel lässt sich nämlich prima Geld machen. Nashornpulver, Schuppentiere, Löwenknochen, Tigerpenisse. All das findet Abnehmer in aller Welt. Besonders schlimm aber ist es für die afrikanischen Elefanten. In Kenia leben noch etwa 26.000. Obwohl der Handel mit Elfenbein im einstigen Hauptabnehmerland China inzwischen verboten ist, wird in Afrika immer noch etwa alle 25 Minuten einer der Dickhäuter getötet, um ihm die Stoßzähne zu rauben. Linda Staude in Nairobi, was wissen Sie über die Wilderer, die in Netzwerken organisiert sein sollen?
Ja, ich weiß natürlich das, was man mir von Seiten der Wildhüter erzählt hat. Und das ist tatsächlich so, dass die Wilderer so gut organisiert sind, Mafia-ähnlich organisiert sind, was alleine schon zu einer super Bewaffnung führt. Also die sind zum Teil besser ausgestattet mit Waffen als die Ranger, die die Tiere schützen sollen. Aber das geht auch eben über den Schmuggel und den Handel, denn das muss sehr genau organisiert sein, damit das überhaupt funktioniert. Kenia hat ohne Ende Geld investiert, um eben diesen Schmuggel durch Kenia, weil Kenia nicht nur eigene Wildtiere hat, sondern auch ein Drehkreuz in der Region ist, eben zu verhindern, beziehungsweise wenn die Tiere dann schon getötet worden sind, die Trophäen zumindest abzufangen und zu beschlagnahmen.
Und wer sind die Abnehmer, wenn nicht mehr die Chinesen?
Es ist immer noch weitgehend in Asien. Also Vietnam steht an einer der obersten Stellen und Japan auch. Also, aber es gibt natürlich immer noch auf der ganzen Welt Abnehmer für Elfenbein, auch wenn, wie Sie sagten, der Handel längst verboten ist. Aber es hat noch nicht wirklich dazu geführt, dass Elfenbein abgelehnt wird als wertvolles Ding, was man verkaufen kann.
Kenia ist ja seit Jahren Umschlagplatz für geschmuggeltes Elfenbein und Rhinohorn. Aber es boomt mittlerweile auch der Schmuggel von Pangolinschuppen. Für wen sind denn diese Pangoline so gefragt?
Ja, die Pangoline oder die Schuppentiere, die sind das eigentlich das einzige Säugetier, das einen Schuppenpanzer hat. Und diese Schuppen bestehen aus Keratin, also aus demselben Zeug, aus dem Haare sind oder auch Fingernägel. Mhm. Also wenn man Fingernägel kaut, hat man das Gleiche, wie wenn man eine Pangolinschuppe zermalt und dann zu sich nimmt. Aber gerade in der asiatischen, in der chinesischen Medizin gilt das sozusagen als Allheilmittel. Also es gibt kein Zipperlein, was sie haben können, was durch Pangolinschuppen angeblich eben nicht geheilt werden kann. Und das führt dazu, dass die Pangoline halt inzwischen das meist gehandelte Tier in Afrika sind, obwohl viele Leute den Namen Pangolin vermutlich noch niemals gehört haben.
Das heißt, man nimmt auch nur die, genau, Pangolin, wie sehen die eigentlich aus?
Ja, die sehen eigentlich aus wie ein Ameisenbär, eben aber mit Schuppen versehen. Und also sie sind auch von der Größe her sind nicht so riesig wie Elefanten, sondern eigentlich eher klein. Und sie sind gar nicht so einfach zu fangen, weil das nachtaktive Tiere sind. Sie sind sehr, sehr scheu. Also man muss schon sehr genau wissen, wo die sich aufhalten, um überhaupt eins fangen zu können. Und da sieht man eben auch, was ich eben nicht erwähnt habe bei der Wilderei, dass es meistens ohne lokale Bevölkerung, die eben sagen, da sind die Tiere, bei selbst bei den bestorganisierten Banden nicht funktioniert.
Also die macht mit, die lokale Bevölkerung. Die hilft den Wilderern sozusagen.
Genau das.
Ja. Und wie muss man sich das dann vorstellen? Man nimmt dann nur die Schuppen von diesen Pangolinen oder wie muss man sich das denken?
Also die Schuppen sind das, was am meisten Geld bringt, aber Pangoline gelten auch, und da reden wir über Fleisch, als Delikatesse. Das heißt also, sie werden aus zwei Gründen gejagt, und die Population ist inzwischen natürlich schwer gefährdet.
Gibt es denn eigentlich Gegenmaßnahmen seitens der Regierung, den Wilderern auf die Schliche zu kommen?
Sehr, sehr, sehr viele. Also man hat sich auch von den afrikanischen Ländern hier zusammengetan, um Ermittlungen, weil Schmuggel natürlich zwangsläufig grenzübergreifend ist, auch die Ermittlungen grenzübergreifend durchführen zu können. Man hat sich mit Interpol zusammengetan. Die Wildschutzbehörden, wie hier in Kenia ist es der KWS, also die arbeiten mit der lokalen Bevölkerung zusammen, weil sie eben den Wilderern hilft, um das abzustellen und ihnen dann eben irgendwie klarzumachen, dass es auch in ihrem Interesse ist, dass diese Wildtiere erhalten bleiben, weil sie haben es ja am Anfang schon gesagt, also sie sind natürlich eine riesige Einnahmequelle in Kenia und in vielen Nachbarländern, weil die Touristen eben wegen der Wildtiere kommen. Es führt aber dazu, ich bin zum Beispiel in Tansania gewesen, dort ist es eben so, da werden die Tiere auch geschützt, aber die Bevölkerung hat nicht so viel davon, und es gibt eben die Kritik, dass man sagt, ja, ihr tut ohne Ende für die Tiere, aber uns vergesst ihr dabei, und das führt dazu, dass man natürlich, wenn man ja am Hungertuch nagt, eher bereit ist, als Einheimischer den Wilderern dann eben auf die Sprünge zu helfen, weil man da einfach Geld bekommen kann.
Ich kann mich noch an eine recht spektakuläre Aktion der kenianischen Regierung erinnern, die 2016 tonnenweise Elfenbein und Rhinohorn in Flammen aufgehen ließ, um ein Zeichen zu setzen. Hat diese Maßnahme quasi als Fanal irgendetwas bewirkt damals?
Also es war mehr oder weniger ein Zeichen. Kenia hat auf andere Weise relativ große Erfolge im Kampf gegen gerade Elefantenwilderei erzielt, mit den ganzen Maßnahmen, über die wir eben schon gesprochen haben. Das war jetzt mehr oder weniger eine Demonstration, und der Chef des KWS, der hat es auch gesagt. Also um einfach der Welt zu zeigen, Elfenbein ist nicht wertvoll und das muss nicht gehandelt werden, sondern das ist eigentlich, er sagte, Rubbish, also Müll. Man kann das verbrennen, das ist völlig egal. Es gibt hier in Ostafrika eigentlich kein Land, in dem zum Beispiel das Abschießen von Elefanten in irgendeiner Art und Form noch geduldet oder erlaubt ist. Das ist in Südafrika ganz anders. Also da gibt es auch Kontingente von Nashörnern, die abgeschossen werden dürfen. Und da gibt es selbst auf dem afrikanischen Kontinent eine Debatte, was denn jetzt dem Tierschutz eigentlich mehr hilft. Also legales Abschießen zuzulassen für Touristen, um Geld für den Tierschutz zu bekommen, oder zu sagen, hier wird überhaupt nichts mehr getötet. In Kenia ist das Töten jeglichen Wildtieres, also auch von Ungefährdeten wie den Zebras, verboten, um überhaupt keine Missverständnisse aufkommen zu lassen.
Danke, Linda Staude, bis hierhin. Wir wollen an dieser Stelle noch mal schnell erfahren, wie es für die 6 Frauen von Moko weitergeht, die alle keine Kinder haben, um die der Medizinmann erst einmal in den Wald schickte mit der Aufgabe, jede sollte 7 Stücke Holz nach Hause bringen. Er geht nämlich davon aus, unter ihnen sei eine Hexe, die alle anderen verhext habe.
Bevor die Frauen mit ihrem Holz aus dem Wald zurückgekehrt waren, hatte der Medizinmann ein Messer ins Feuer getan. Jetzt bückte er sich nach dem Messer und zog es mit der Hand aus dem Feuer. Er reichte es einer Frau nach der anderen und befahl ihnen, es in die Hand zu nehmen und das Messer mit der Zunge zu berühren. Die Schuldige würde sich verbrennen, schon lange ehe sie das Messer mit der Zunge berührte. Die ersten beiden Frauen berührten das Messer, ohne sich zu verbrennen, obschon das Eisen rot glühte. Dann trat der Medizinmann zur dritten heran und wollte ihr das Messer aushändigen. Aber sie konnte mit ihrer Hand nicht einmal in die Nähe des Messers kommen, ohne sich gehörig zu verbrennen. Sie kreischte und ersuchte den Medizinmann, das Messer für sie zu halten, während sie es mit der Zunge berühren wollte. Aber auch dazu war sie nicht fähig. Der Medizinmann bestand darauf, dass sie das Eisen mit der Zunge berührte. Und so brachte er das Messer immer näher an ihren Mund heran. Aber die Frau lehnte sich zurück und versuchte auf diese Weise dem glühenden Messer zu entgehen. Darauf machte der Medizinmann die Runde bei den anderen Frauen. Er prüfte die vierte, die fünfte und schließlich die sechste. Das Geheimnis war nun offenbar, und es war in der Tat ein einfacher Fall. Es gab nichts, was sie unternehmen konnte, um ihr Leben zu retten. Das Gesetz des Stammes schrieb vor, dass Hexen und Hexenmeister dieser Art im Beisein des ganzen Stammes zu Tode gesteinigt werden mussten.
Ein einfacher Fall für den Medizinmann. Die Geschichte von John Mbiti aus dem Jahr 1961. Mbiti ist selbst Kenianer und heute 87 Jahre alt. Der Tag in HR2 Kultur. Wir machen Halt in Kibera, im größten Slum in Kenias Hauptstadt. Jeder Zweite hat hier keine Arbeit. Viele Mädchen sind früh ungewollt schwanger. Und kaum einer oder eine ist aufgeklärt. Von der Regierung haben sie nichts zu erwarten. Seit einigen Jahren klärt ein beliebtes Comic-Heft auf, das es in Kibera umsonst gibt und auch anderswo, darin die Themen Verhütung, Partnerschaft, Zukunft, Arbeit, Drogen und vieles andere mehr. Es trägt den Titel Shujaas, was übersetzt Helden heißt. Antje Diekans berichtet.
Hey, wie geht's? Alles klar? Ein YouTube-Spot von Machern des Comics Shujaas in Kenia. Junge Leute werden aufgefordert, ihre Vorschläge für die nächsten Geschichten einzuschicken. Über Facebook, WhatsApp oder SMS, so bald wie möglich. Shujaas bedeutet Helden auf Sheng, einer Mischung aus Kiswahili und Englisch, die von Millionen junger Kenianer gesprochen wird. Der Comic ist inzwischen selbst eine Art Superheld. Seit rund 8 Jahren wird er im Land verteilt, kostenlos und hat immer mehr Fans. Viele davon leben in Kibera, dem größten Slum in der Hauptstadt Nairobi. Kaum jemand von den jungen Leuten hier hat einen Job. Einige nehmen Drogen oder betrinken sich mit billigem Fusel. Mädchen werden früh schwanger. Shujaas thematisiert all diese Probleme. Ich habe viel aus dem Magazin gelernt, sagt der 22-jährige Geoffrey. Sie haben erklärt, wie man Hühner halten kann und jetzt habe ich selbst ein paar. Viele hier finden keine Arbeit. Shujaas gibt Tipps, was man tun kann, anstatt von anderen zu stehlen. Ich kenne den Comic schon lange, meint sein Freund Kennedy. Mir gefällt vor allem, wenn sie über Wirtschaftsthemen berichten. Die Comic-Helden leben selbst im Slum und sind zwischen 14 und 19 Jahren alt. Wie sie ihren Alltag meistern, ist für die Leser ein Vorbild. Viel geht es auch um Aufklärung. Der Comic bringt Jugendlichen etwas bei, findet die 16-jährige Jennifer. Sie wissen dann, wie sie Schwangerschaften verhüten und sich vor Krankheiten schützen können. Dieser Erfolg von Shujaas ist inzwischen sogar wissenschaftlich belegt. Der Erfinder des Comics, Rob Burnett, verweist stolz auf eine Studie aus den USA.
Es wurde gesagt, dass junge Frauen, aged 19 oder less, who follow Shujaas.
Die sagt, dass junge Frauen bis zu 19 Jahren, die Shujaas lesen, dreimal seltener früh heiraten als andere. Und wenn du mit 19 Jahren nicht verheiratet bist, bedeutet das auch, du machst die Schule fertig, verdienst später Geld, dein Leben entwickelt sich und du hast nicht schon früh ein Kind. Der Brite, der seit vielen Jahren in Kenia lebt, gründete Shujaas, nachdem es zu Gewalt nach Wahlen gekommen war. Der Comic sollte Jugendlichen beibringen, sich nicht von Politikern manipulieren zu lassen. Danach gab es immer neue Geschichten. Umgesetzt werden sie von einem Team junger Macher in Nairobis Silicon Savannah, einem Bezirk mit vielen Internet-Startups. Die Stimmung ist prima. Die Mitarbeiter bringen Shujaas auch ins Radio und natürlich in die sozialen Medien. Farida Nsilani ist dafür zuständig.
At this age I'm thinking every young people in Kenya.
In diesen Zeiten ist es für junge Leute sehr wichtig, in den sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Sie wollen informiert werden, Trends kennenlernen und sich als Teil einer Gruppe fühlen. Und da kommt Shujaas ins Spiel. Sie können sich darüber mit ihren Freunden austauschen. Alles, was offline passiert, soll auch online passieren. Shujaas ist für seinen innovativen Ansatz schon 2-mal mit dem internationalen Emmy Award ausgezeichnet worden. Finanziert wird das Projekt von privaten Geldgebern und Entwicklungsorganisationen. Die Geschichten von den Helden erreichen inzwischen mehr als 6 Millionen Leute, auch im benachbarten Tansania. Der Gründer plant noch weiter.
What else can the Internet do to create energy and possibilities for our millions of followers?
Was könnte das Internet schon Besseres erreichen, als unseren Millionen von Followern neue Möglichkeiten zu eröffnen? Wir haben noch einige Ideen und wir entwickeln sie schnell. Wir wollen größer, besser und billiger werden. Daran arbeiten wir. Bald sollen junge Leute in ganz Ostafrika die Helden kennen. Oder vielleicht sogar auf dem ganzen Kontinent? Die Fans fänden das super. Sie sollten den Comic überall verteilen, dann hätten bald alle jungen Leute einen Job.
Eine schöne Geschichte über kleine Helden, eine Erfolgsstory aus Kenia, wovon es im Übrigen weitere gibt. App statt Cash zum Beispiel, Zahlen ohne Bargeld im Slum. Mastercard forscht in Kenia an neuen Technologien für den Weltmarkt und hat eine Plattform geschaffen, mit der Händler ihren Einkauf besser organisieren können und sogar mit der App bei einer Bank einen Kredit bekommen, sofern er regelmäßige Umsätze belegen kann, der Händler. Die Voraussetzung dafür ein Handy oder Smartphone. Linda Staud in unserem Studio in Nairobi. Das Ganze ist ein Pilotversuch, der in den Slums von Nairobi im vergangenen Jahr gestartet wurde. Mit welchem Erfolg?
Soweit ich weiß, ist das noch nicht abgeschlossen. Aber die Leute, die sich daran beteiligt haben, die waren definitiv begeistert, weil Apps sind in Kenia etwas ganz, ganz Wichtiges und was sehr Modernes. Und es sind nicht nur die großen Unternehmen, die versuchen, solche Apps unters Volk zu bringen, wie zum Beispiel Mastercard, sondern ganz, ganz viele junge Leute, die versuchen, mit einer super Idee für eine neue App, die Probleme lösen soll, die in Kenia existieren, dann sich auch einen Lebensunterhalt aufzubauen und Geld zu verdienen.
Nehmen wir noch ein weiteres Erfolgsmodell Made in Kenia hinzu, M-Pesa, ein kenianisches System für ebenfalls bargeldloses Bezahlen. Wie funktioniert das?
Ursprünglich ist M-Pesa, aber Pesa ist das Kiswahili-Wort für Geld, erfunden worden, um eigentlich Geld zu verschicken. Weil sie haben unheimlich viel die Situation hier in Nairobi. Sie verdienen ihr Geld in der Hauptstadt, die Familie lebt aber auf dem Land. Und wenn ich die unterstützen will mit Bargeld, dann hieß das früher, ich muss mich in den Bus setzen, ich muss dahin fahren, ich muss das Geld verstecken, damit es mir keiner klaut. Und dann fahre ich zurück und arbeite weiter. Die erste Idee mit M-Pesa war, das machen wir einfacher, nämlich wir verschicken dieses Geld mit einer einfachen SMS. Ich schreibe von einem, zahle das Geld hier bei einem M-Pesa-Shop ein. Es wird eine SMS an den M-Pesa-Shop auf dem Land geschickt und dort kann mein Verwandter, meine Mutter, mein Onkel, mein Bruder das Geld dann abheben. Das war so erfolgreich, dass man das dann erweitert hat. Also es gibt inzwischen eben die Möglichkeit, Rechnungen mit dem Handy zu bezahlen. Selbst ein Taxi kann ich mit dem Handy bezahlen. Ich kann Kredite aufnehmen über das Handy. Ich kann oder konnte bis vor kurzem noch Sportwetten über das Handy abschließen, bis die kenianische Regierung das zugemacht hat. Also das Handy ist sozusagen für alles da.
Hauptsache Handy. Arbeiten wir noch mal ein bisschen weiter an der Widerlegung aller Klischees, dass Afrika eben nur Krise, Krieg und Korruption ist. Stichwort Freihandelszone war in den vergangenen Tagen in den Zeitungen drüber zu lesen. Die Afrikanische Union will den eigenen Kontinent in eine riesige Freihandelszone verwandeln. Dreimal so groß wie Europa mit 52 Staaten, 1,2 Milliarden Menschen, die auf diesem Kontinent leben. Welche Vorteile würde das eigentlich für Kenia bringen?
Das würde sehr, sehr viele Vorteile, sehr große Vorteile bringen, weil zurzeit ist das mit dem Handel über die Grenzen auf dem gesamten afrikanischen Kontinent ja in einer Größenordnung, das ist vernachlässigbar. Was die Afrikaner über die Grenze schaffen, das ist meistens Export in reichere Länder und da reden wir einfach hauptsächlich von Obst und Gemüse oder von Rohstoffen. Viel was anderes ist einfach auf dem internationalen Markt aus Afrika nicht zu finden und die Hoffnung ist halt, wenn innerhalb des Afrikaners Kontinentes gehandelt wird, dass dann zum einen auch mehr hergestellt wird, einfach weil der Markt viel größer ist und dass das nach und nach all die Probleme löst, von Arbeitslosigkeit angefangen, ja bis am Ende auch zu Kriminalität. Und jetzt kommt das Aber. Das Aber ist halt, das ist ein ganz neuer Beschluss. Diese Freihandelszone existiert, aber sie existiert nur auf dem Papier. Und ob sich das tatsächlich so umsetzen lässt, wie die AU das mal geplant hat, das kann man frühestens ja vermutlich in ein paar Jahren sagen, aber noch nicht jetzt.
Nun warnen ja viele vor den Chinesen, nicht, die in Afrika mächtig Handel betreiben. Sie haben es am Anfang der Sendung schon mal angesprochen. Über 1 Million leben bereits auf dem Kontinent. Es gibt zwischen den beiden kenianischen Städten Nairobi und Mombasa eine 530 Kilometer lange Eisenbahnstrecke, fertiggestellt 2017. Die Chinesen stecken da überall mit drin, chinesische Waggons und so weiter. Wie wird das in Kenia gesehen?
Ja, zwiespältig, weil ich meine, die Chinesen auf der einen Seite tun das, was auf dem afrikanischen Kontinent unbedingt nötig ist, nämlich sie bauen die Infrastruktur. Infrastruktur, sprich Strom, sprich Zug, sprich Auto, also Straßen, sprich Flughäfen, sprich Häfen, also all das, was den Transport von Waren so unglaublich teuer macht in Ostafrika, das zu verbessern und damit den Handel natürlich auch zu erleichtern. Also das ist sicherlich eine Sache, die in Kenia sehr, sehr gerne gesehen wird. Und jetzt kommt wieder ein Aber, und das ist eben, wie es finanziert wird, weil das ist natürlich alles auf Pump finanziert. Und das bedeutet, dass Kenia momentan wirklich bis zum Kragen verschuldet ist, schon alleine durch den Zug, aber eben auch durch die anderen Sachen, die gebaut worden sind. Also man plant momentan ein gewaltiges Hafenprojekt auf der Insel Lamu und das eben den Hafen von Mombasa, der völlig überlastet ist, entlasten soll. Aber momentan ist völlig unklar, wo die kenianische Regierung das Geld dafür hernehmen soll, um das noch zusätzlich zu bezahlen. Und das ist ein Problem, was sich auf dem ganzen afrikanischen Kontinent eben wiederfindet. Ja, es wird gebaut, aber es wird eben alles auf Pump bezahlt und es droht eine neue Schuldenkrise. Und das andere Problem, was die Menschen mit den Chinesen haben, ist eben oft, dass sie, nachdem dieses Projekt abgeschlossen ist, hier bleiben. Und es hat hier in Nairobi schon Proteste gegeben, weil die gesagt haben, die Chinesen, die machen jetzt das, was wir auch machen, nämlich all diese kleinen Businesses, die gehen jetzt nach China und die haben es als Einheimische natürlich in China viel einfacher, dort Waren einzukaufen und dann in Kenia billig zu verkaufen und wir verlieren unsere Lebensgrundlage. Und da ist dann die Kritik der kenianischen Bevölkerung dann ganz groß.
Linda Staud, es hat sehr viel Spaß gemacht, diese Stunde mit Ihnen zu verbringen und Ihren Erfahrungen und auch Kenntnissen über Land und Leute zu lauschen. Sie sitzen quasi auf gepackten Koffern. Heute Mittag, als wir miteinander telefoniert haben, haben Sie gesagt, oh, jetzt kommen diese Möbelpacker gerade wieder. Sie kehren nach 5 Jahren nach Deutschland zurück. Mit welchen Gefühlen?
Eigentlich mit 2 weinenden Augen. Afrika ist ein unglaublich spannender Kontinent, der ja viele Krisen und Katastrophen immer noch darunter zu leiden hat. Aber er ist auch ein unglaublich spannender Kontinent mit positiven Geschichten, mit Menschen, vor allen Dingen jungen Menschen, die was auf die Beine stellen wollen und das auch hinkriegen, sodass es einfach sehr, sehr spannend ist, hier ja rumzufahren, zu berichten, die Menschen zu treffen und ihre Geschichten zu hören und sie dann natürlich auch zu erzählen. Also von daher bin ich schon sehr traurig, dass ich den Kontinent verlassen muss.
Mit 2 weinenden Augen. Und wenn wir jetzt nochmal daran denken, dass es vielleicht heute noch ein schönes Abendessen gibt, was würden wir beide denn zu uns nehmen aus der kenianischen Küche?
Aus der kenianischen Küche, also das,
zwischen den Umzugskoffern sozusagen.
Zwischen den Umzugskoffern, genau. Also ohne Fleisch keine Mahlzeit. Also wenn Sie Vegetarier sind, sind Sie in Afrika aber mal sowas
von
völlig falsch. Und also das, was man hier in Kenia gerne isst, ist Nyama Choma. Das ist gebratenes Fleisch, meistens ist es Ziege. Und das ist dann nicht so mein Fall, was dazu serviert ist. Das ist das kenianische Nationalgericht. Das ist Ugali. Und Ugali ist ein Maisbrei aus Maismehl und Wasser. Und der schmeckt halt so ein bisschen nach mehr oder weniger überhaupt nichts.
Okay, aber wir probieren es. Ziege und
wir
Ugali.
Probieren's.
Alles Gute für Sie. Kommen Sie gut los und vor allem gut an. Das war der Tag. Morgen sind wir in Polen unterwegs. Mein Name ist Angela Fitsch. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und das letzte Wort hat Goreala, ein kenianischer Rapper mit dem Titel Street Metapher.
Wanakam, wako, wako, wanakam, wako, siwaoni, wanakam, wako wapi, wewe ni nini, wako, wako, siwaoni mimi, wako, haya, wako.
Yeah, we're coming with a new vibe, a statement. This time we're trying to stay alive in a state you can't relate to what we go through. And their police are like beasts of prey. Can't miss a hit when they random spray. Unless in the hood, we're trying to get peace in the neighborhood. Their vision and their ambition, the mission is to stay alive. No more tribe, no more issue. You can't understand if the shoe fits you. Yeah, the lordship couldn't find a way. Of course, they became meat when they spray. Stray in his hood, politics made us lame and weak. We fall to the lies in the seat, we own they keep. We shoot up for something, we fall. We should have stood up for something. I'm not in the mood for fronting at all. In this campaign, I ain't an actor. That's all I'm saying, it's the pain that makes me act up. I close my eyes and see further than them PC sense. Harder to see sense, look into my eyes and see where the sea went. Go up the incidents where we bleed.